We are now going to...
Wir werden jetzt ein Studium des Hebräerbriefs vornehmen. Es stellt sich die Frage, warum gerade zu diesem Zeitpunkt in der Geschichte der Hebräerbrief? Also, ich glaube, dass der Hebräerbrief theologisch betrachtet eines der wichtigsten Bücher des Neuen Testaments ist. Er führt das Alte und das Neue Testament zusammen und hebt die Prinzipien hervor, die für die Zeit, in der wir leben, absolut notwendig sind. Genauso wie für die Zeit, für die er geschrieben wurde. Der Hebräerbrief ist wirklich ein großartiges Buch. Genau wie die Juden zu ihrer Zeit damals den Dienst Jesu missverstanden, worüber der Hebräerbrief sie aufklären sollte, sind diese Dinge auch uns zum Beispiel niedergeschrieben wurden. Deshalb glaube ich, dass der Hebräerbrief für unsere Zeit genauso notwendig ist, wie für die Zeit, als Jesus auf dieser Erde wandelte. Also beschlossen wir, ein Studium zum Hebräerbrief durchzuführen. Schon vor einigen Jahren schrieb meine Frau ein Lied über Jesus. Und da der Hebräerbrief sich im Kern um Jesus dreht, hielt ich es für angebracht, dass wir mit diesem Lied anfangen. Ich fand, dass der Text besonders gut zu diesem Thema passt. Doch bevor wir anfangen, wollen wir noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du seit der Zeit Christi für jede kommende Generation alles Erforderliche und Notwendige niedergeschrieben hast. Bitte hilf uns, unter den Umständen, in denen wir leben, das zu verstehen, was du uns in diesem wunderbaren Buch zu sagen versuchst. Das ist mein Gebet in Jesu Namen. Amen.
Thank you.
Nun, ich habe für diese Serie den Titel Der Hebräerbrief, das Wesentliche und sein Schatten gewählt. Und ich denke, das Bild rechts sagt im Grunde schon alles. Da sieht man ein Kreuz mit einem Schatten und darunter ein Lamm. Und darum geht es letztendlich in diesem Brief. Schon die Reformatoren sagten, wie es übrigens auch in der King James Bibel steht, der Brief des Apostels Paulus an die Hebräer.
Says the epistle of Paul the apostle to the Hebrews.
Now I know. Ich weiß, dass die höhere Kritik nicht anerkennen will, dass Paulus der Autor dieses Briefes war. Doch wie auch die Reformatoren glaube ich, dass es sehr wohl Paulus war, der dieses Buch der Bibel verfasste.
Indeed, it was Paul that penned this book.
Nun, warum stellte er sich nicht vor? Warum stellt er sich in all seinen anderen Briefen vor, aber nicht in diesem? Denn in diesem Buch geht es hauptsächlich um Jesus Christus. All die Schatten verkörpern immer ihn. Wie könnte man ein Buch von so großer Bedeutung, welches das Alte und Neue Testament zusammenbringt, damit beginnen, indem man seinen eigenen Namen hineinschreibt? Also ich denke, dass es sehr passend ist, dass es seinen Namen außen vorliest, wenn es um die Frage nach dem Verfasser geht. Wenn wir uns das erste Kapitel in diesem Buch betrachten, besteht es nur aus 14 Versen. Doch sie enthalten wirklich eine Fülle an Informationen.
It identifies the Son, Jesus Christ.
Der Sohn, Jesus Christus, wird als der Schöpfer identifiziert. Dann wird er als der Erlöser identifiziert. Dann wird er als Herrscher identifiziert. Dann wird er als Gott identifiziert. Dann wird er als der Ewige identifiziert. Schließlich wird er noch als der Herr, Jahwe, identifiziert. Im Grunde beschreibt er umfassend, wer Jesus Christus alles ist. Bevor wir jetzt in ein Vers-für-Vers-Studium dieses Buches eintauchen, noch ein paar Gedanken. Manche Menschen fragen, wie studiert man denn sowas? Und warum herrscht so viel Verwirrung? Wie können wir denn sicher sein, dass die Ausrichtung unseres Studiums stimmt? Es ist eine sehr schwierige Sache, denn alles, was wir in der Bibel lesen, kann verdreht werden. Es gab schon viele Leute, die Experten darin wurden, Gottes Wort zu verdrehen. Wir müssen also mit viel Gebet studieren. Wir können die Bibel einfach nicht ohne Gebet öffnen, schon gar nicht, wenn es um Themen wie dieses geht. Wir müssen Gott bitten, uns zu zeigen, dass das Wesentliche des Verses ist, den wir gerade studieren. Und man kann es auch nicht isoliert studieren, weil Verbindungen zu anderen Abschnitten der Schrift bestehen.
Because it links to other portions of scripture In fact, most of it is quotes from.
Genau genommen ist sehr vieles aus der Schrift selbst zitiert. Also muss man die Vergangenheit in die Gegenwart bringen und man muss es Vers für Vers vergleichen. Dazu kommt die Frage, welche Quellen man hernimmt, um ein Buch wie dieses, den Hebräerbrief, zu studieren. Nun, heutzutage stehen uns viele Nachschlagemöglichkeiten zur Verfügung. Es gibt beispielsweise Bibelprogramme wie EaseWord, die einem Verbindungen zeigen. Es gibt Erörterungen auf EaseWord, die man noch zusätzlich nutzen und so sehen kann, was einige der Reformatoren dazu sagen. Was sagen die Konkordanzen dazu? Man kann also vergleichen, was andere schon dazu sagten, und man kann auch lesen, was einige der Reformatoren, die vertrauenswürdigen Menschen in der Vergangenheit, über dieses Buch sagten. Denn ich bin überzeugt, als Gott den Übersetzern die Worte in der Originalsprache gab und ihnen sagte, fasst es in eine Sprache, sodass das Volk es verstehen kann, gebrauchte Gott dazu inspirierte Menschen. Ich glaube, dass diese frühen Reformatoren und ihre Vorstellungen mit dem übereinstimmten, was sie übersetzten. Dann stehen uns natürlich noch andere Dinge zur Verfügung. Wir haben den Geist der Weissagung. Und der Geist der Weissagung ist ein hervorragender Filter. Der Geist der Weissagung zusammen mit der Bibel werden einen guten Gesamtüberblick geben. Und was immer man in dieser Schrift entnehmen kann, sollten bei unseren Studien verwendet werden. Dann gibt es natürlich die Pioniere, von denen viele leidenschaftliche Bibelforscher waren. Und vieles wurde von ihnen niedergeschrieben. Das ganze Bücherregal hier hinter mir ist voll von Bibelkommentaren und Büchern zu bestimmten Themen, die unsere Pioniere glaubten. Nun, wir können auch studieren, was andere Theologen sagten. Aber ich möchte sicher gehen, dass das, was ich studiere, von Menschen stammt, die sich Gott geweiht haben, die an die Bibel und den Geist der Weissagung glauben und sie miteinander in Einklang bringen. Dann vertraue ich dem, was sie sagen, mehr. Es ist gut, Ideen von sehr vielen Quellen wie möglich zu bekommen. Und sogar einige der modernen Schreiber haben manchmal gute Ideen. Aber es ist immer gut, die Filter in Reichweite zu haben. Mit diesem Hintergrund wollen wir jetzt in eine Einführung dieses großartigen Briefes eintauchen. Wenn wir den Hebräerbrief verstehen wollen, müssen wir uns auch die Herausforderungen betrachten, die es zu der Zeit gab, als dieses Buch geschrieben wurde. Was genau waren die Probleme? Das Neue Testament hatte eine Erfüllung des Alten Testaments gebracht, soweit es die Traditionen und die Typen im Alten Testament betraf. Eine Erklärung war notwendig geworden, dass der Schatten des Alten Testaments durch das Wesentliche selbst ersetzt worden war. Wenn wir den Zusammenhang zwischen dem Wesentlichen und seinem Schatten nicht verstehen, werden wir den Hebräerbrief nie verstehen. Tatsache ist, dass wir das Alte Testament nicht verstehen werden. Denn die Bibel sagt, dass das Alte Testament Zeugnis von Jesus Christus gibt. Und wenn wir Jesus nicht in jedem Aspekt des Alten Testaments sehen, dann werden wir die Erfüllung dieser großartigen Typen im großen Antitypus, nämlich Jesus Christus, nicht verstehen. Also, einige der Probleme, die den Glauben der Juden zur Zeit Christi betreffen, finden wir in den Warnungen bezüglich dieser Sachverhalte. So lesen wir beispielsweise in Matthäus Kapitel 15, Abvers 1. Da kamen die Schriftgelehrten und Pharisäer von Jerusalem zu Jesus und sprachen, warum übertreten deine Jünger die Überlieferungen der Alten? Denn sie waschen ihre Hände nicht, wenn sie Brot essen. Er beantwortete und sprach zu ihnen, und warum übertretet ihr das Gebot Gottes um eure Überlieferungen willen? Da prallten also Traditionen aufeinander. Die Schriftgelehrten und Pharisäer hatten einen Katalog von Traditionen, die laut dieser Schriftstelle gegen Gottes Willen war. Und dieser Sachverhalt musste bereinigt werden. Nun, es war nicht nur die Schriftgelehrten und Pharisäer, Damals schaute das Volk auf zu den Schriftgelehrten und Pharisäern. Und die Traditionen, die ihnen lieb und teuer waren, waren im Grunde die Traditionen des Volkes. Die komplette Denkweise der ganzen Gemeinschaft musste verändert werden. Im Wort Gottes gibt es Warnungen, die sich mit dieser Kollision mit den Traditionen befassen. So lesen wir in Kolosser 2, Abvers 8. Habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht christusgemäß. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Es bestand also ernsthaft die Gefahr, dass Traditionen sogar das Wesentliche, worum es in der Schrift ging, auslöschen würden, nämlich Jesus Christus. Und sie sind es, die von Jesus Zeugnis geben. In ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. In Kolosser 2, Abvers 20 steht, wenn ihr nun mit Christus den Grundsätzen der Welt gestorben seid, weshalb lasst ihr euch Satzungen auferlegen, als ob ihr noch in der Welt lebt? Rühre das nicht an, koste jenes nicht, betaste dies nicht. Was doch alles durch den Gebrauch der Vernichtung anheimfällt. Gebote nach den Weisungen und Lehren der Menschen. Die Bibel ist da sehr deutlich, dass die Menschheit und hier besonders die Juden dazu neigen und neigten, mit menschlichen Regeln und einer menschengemachten Anbetung die wahre Anbetung zu ersetzen. Im Grunde prallt da Gottes Wille auf das, was die Menschheit will. Und so müssen wir den Hebräerbrief lesen, wie der Schatten durch das Wesentliche ersetzt werden muss. Im zweiten Brief an Timotheus, Kapitel 2, lesen wir, bringe dies in Erinnerung und bezeuge ernstlich vor dem Herrn, dass man nicht um Worte streiten soll, was zu nichts nütze ist als zur Verwirrung der Zuhörer. Strebe eifrig danach, dich Gott als bewährt zu erweisen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen braucht, der das Wort der Wahrheit recht hält, die unheiligen, nichtigen Schwätzereien aber meide, denn sie fördern nur noch mehr die Gottlosigkeit. Im Titusbrief, Kapitel 1, Vers 14 lesen wir, und nicht auf jüdische Legenden achten und auf Gebote von Menschen, die sich von der Wahrheit abwenden. Was war hier das Problem? Warum ist die Bibel so unmissverständlich direkt mit ihrer Warnung vor den Geboten der Menschen und den Legenden, die damit einhergehen? Nun, wir müssen in der Zeit zurückgehen, und das gilt genauso für die gegenwärtige Zeit, wie es für die damalige Zeit galt. Und wir werden uns mit Informationen beschäftigen, die wir in den jüdischen Schriften finden, die man Talmud nennt. Nun, was war der Talmud? Der Talmud ist eine Zusammenstellung der großen Aussprüche jüdischer Lehren, die viele Jahrhunderte abdeckte. Der Talmud wurde einige Jahrhunderte vor Christus, bald nachdem die Juden aus der babylonischen Gefangenschaft zurückgekehrt waren, begonnen. Er besteht aus mehreren Komponenten. Die meisten dieser Aussagen der großen jüdischen Lehren wurden mündlich weitergegeben. Sie wurden anfangs nicht niedergeschrieben. Es gab also all diese Aussagen von Rabbinern während der babylonischen Gefangenschaft und auch von den Rabbinern, die nach der babylonischen Gefangenschaft lebten. Schließlich wurden sie niedergeschrieben und erhielten im Laufe der Zeit noch Ergänzungen. Dann kam es dazu, dass sie die Anweisungen der Bibel ersetzten. Das heißt also, dass die Menschen gemäß dieser Aussagen lebten, die von Menschen kamen und nicht direkt der göttlichen Inspiration entstammten. Betrachten wir den Talmud, hat er einige Komponenten. Das erste ist die Mishnah. die in einen Kommentar zum Alten Testament mit etwa 5000 Mishnayot oder Traditionen darstellt. Hier ist also ein Buch, das nur ein Kommentar ist und das etwa 5000 Aussagen enthält. Diese wurden zur Norm und zum Standard. Dann gibt es noch die Gemara, die ein Kommentar zur Mishnah ist und tausende Gesetze, Erklärungen und Allegorien enthält. Und diese mündlichen Überlieferungen wurden im Grunde zur Basis der jüdischen Religion. Und mit diesen mündlichen Überlieferungen kam Christus in Konflikt, weil er sie ignorierte. Nun, nicht alles, was in diesen Aussagen steht, ist schlecht. Aber manches widerspricht dem Wort Gottes direkt. Eigentlich gibt es zwei Talmude. Sehen wir uns das an, um den Hintergrund zu verstehen, warum die Bibel sich so scharf dagegen ausspricht, dass diese sogenannten Traditionen betrifft. Es also den Talmud Jerusalmi, der Jerusalemer Talmud, und den Talmud Bavli oder babylonischen Talmud. Sie werden so genannt, weil die darin enthaltenen Aussagen sich von der mündlichen Überlieferung der Lehren herleiten, die während der Gefangenschaft in Babylon lebten. Sie wurden später aufgeschrieben und wurden als babylonischer Talmud bekannt. Und die Aussagen der Lehrer aus Jerusalem, die im Talmud Jerushalmi aufgezeichnet wurden, das ist also der Jerusalem-Talmud, die sich von der mündlichen Überlieferung der Lehrer herleiten, die während der Gefangenschaft in Babylon lebten und von denen, die in Jerusalem wohnten. Diese gelehrten Lehrer hatten viele Schüler unter sich. Von Hillel, einem dieser Lehrer, der 80 Schüler hatte, wird Folgendes gesagt. 30 von ihnen waren so würdig, dass die Herrlichkeit Gottes auf ihnen lag, wie damals auf Mose. Das heißt, dass sie diesen jüdischen Weisen so viel geistige Größe zuschrieben, dass sie diese Mose gleichstellten. 30 von ihnen hatten ein solches Format, dass die Herrlichkeit, die auf Mose lag, auch auf ihnen lag. 30, sodass die Sonne auf ihr Geheiß hin stillstehen würde, wie sie es für Josua tat. 20 waren nur mittelmäßig gelehrt. Der Größte unter den 80 war Josua, der Sohn Uziels. Von gesagt wurden, dass, wenn er das Gesetz studierte, wurde jeder Vogel, der über seinem Kopf hinwegflog, sofort von Feuer verzehrt. Man kann sich das schon vorstellen, wenn man solche Aussagen und solche jüdischen Fabeln hat, bei denen diese Leute zu solcher Größe emporgehoben wurden, dass das zu einer Form der Religion führen konnte, die dessen Kraft verleugnete. Nun, dieses Zitat stammt von F.C. Gilbert aus Practical Lessons from the Experience of Israel for the Church of Today. Gilbert war einer der Pioniere in der Adventbewegung. Er war von jüdischer Abstammung, er war also wohl vertraut mit der Art und Weise und dem Denken der Hebräer. Wenn wir nun ein wenig mehr darüber herausfinden wollen, wie die Situation zu jener Zeit war und warum eine so vollständige Erklärung wie im Hebräerbrief notwendig war, lesen wir, dass die Traditionen und Gesetze ständig zunahmen und sogar wenn sie miteinander in Konflikt standen, wurden sie als richtig und unveränderlich angesehen und das Gesetz des Rabbis wurde die Stimme Gottes. Zu einem Zeitpunkt gab es beispielsweise einen Disput zwischen den Rabbinern. Und einer der Rabbiner, Hillel selbst, sagte, dass es falsch wäre, ein Ei zu essen, das am Sabbat gelegt worden war. Und einer der anderen Rabbiner sagte, nein, es wäre nicht falsch, ein am Sabbat gelegtes Ei zu essen. Nun, beides befindet sich im Talmud. Was davon ist jetzt richtig? Nun, beide sind richtig. Denn beide kommen von diesen Weisen. Aber sie verbiegen das Gesetz und sagen, nun geistlich hat der eine Recht, aber praktisch sollte man dem anderen folgen. Es ist also nicht richtig, einem am Sabbat gelegtes Ei zu essen, wenn es auch geistlich richtig sein mag. So kann man bei diesem Thema völlig verwirrt werden. Ein paar Beispiele aus dem Talmud. Wie einem Menschen befohlen ist, seinen Vater zu fürchten und zu ehren, so gibt es sich zwangsläufig, dass er seinen Rabbi mehr ehren und fürchten soll als seinen Vater. Vergessen wir nicht, dass Jesus Christus gesagt hatte, dass sie um ihrer Tradition willen die Gebote Gottes brechen. Da hat man nur ein Beispiel davon. Es gibt noch mehr. Wenn sein Vater und sein Rabbi von einer Last niedergedrückt werden, so soll er zuerst seinem Rabbi helfen und dann seinem Vater helfen. Hier steht, du darfst keine Ehre höher einschätzen als die Ehre des Rabbis und keine Furcht größer als die Furcht vor dem Rabbi. Die weisen Männer haben gesagt, die Furcht vor deinem Rabbi ist wie die Gottesfurcht. Das war also die Größe und der Rang eines Rabbis. Verstehen wir das? So können wir auch einige der Aussagen Jesus verstehen und begreifen, wie die Situation damals war. Hier eine weitere Aussage aus dem Talmud. Es ist einem Schüler verboten, den Rabbi bei seinem Namen zu nennen, auch wenn er nicht in seiner Gegenwart ist. Noch soll er seinem Rabbi so grüßen oder dessen Gruß so erwidern, wie man unter Freunden grüßt oder zurückgrüßt. Vielmehr soll er sich vor dem Rabbi verbeugen, um zu ihm mit Ehrfurcht und Achtung sagen, Friede sei mit dir, Rabbi. Wenn wir also die Denkweise von damals verstehen und uns fragen, wie das auf unsere Zeit zutrifft, können wir schon einige Parallelen sehen. Hat sich nicht die gleiche Denkweise in die Köpfe der Menschen unserer Zeit heute eingeschlichen? Mein Pastor sagte, mein Priester sagte, und so haben wir diese Mittler, die Weisen, die für uns denken und das Wort Gottes für uns vorverdauen und uns mit diesem Wort füttern. Aber ist das Gottes Wille? Oder sollte jeder von uns individuell dafür verantwortlich sein, was wir glauben? Und dafür, wie wir handeln? Gemäß unseres Gewissens zusammen mit Gottes Wort. Kein Wunder, dass Jesus in Matthäus 23, ab Vers 4 sagte, sie binden nämlich schwere und kaum erträgliche Bürden und legen sie den Menschen auf die Schultern, sie aber wollen sich nicht mit einem Finger anrühren. Alle ihre Werke tun sie aber, um von den Leuten gesehen zu werden. Sie machen nämlich ihre Gebetsriemen breit und die Säume an ihren Gewändern groß. Und sie lieben den obersten Platz bei den Mahlzeiten und die ersten Sitze in den Synagogen und die Begrüßungen auf den Märkten. Und wenn sie von den Leuten Rabbi, Rabbi genannt werden. Ihr aber sollt euch nicht Rabbi nennen lassen, denn einer ist euer Meister, der Christus. Ihr aber seid alle Brüder. Nennt auch niemanden auf Erden euren Vater, denn einer ist euer Vater, der im Himmel ist. Erhalten wir da einen kleinen Einblick in das, was Jesus hier meint? Und worin die Konfrontation bestand? Bekommen wir da auch einen kleinen Einblick in die Situation zu unserer eigenen Zeit? Hier sprechen wir über eine kirchliche Erhöhung. Aber die Bibel sagt, macht das nicht. Nennt niemanden euren Lehrer, euren Meister oder verbeugt euch nicht vor ihm. Obendrein nennt auch hier auf Erden niemanden euren geistlichen Vater. Denn ihr habt einen Vater, der im Himmel ist. Haben wir heute in der Welt religiöse Systeme, in denen Menschen in kirchlichen Strukturen Vater genannt werden? Und einige sogar vermessen Heiliger Vater genannt werden? Und dann müssen wir deren Ansichten gehorchen, auch wenn es dem Wort Gottes widerspricht. Was es zu jener Zeit gab, ist in der Zeit, in der wir leben, noch genauso vorhanden. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn wir verstehen wollen, was Gott uns zu sagen versucht, dann müssen wir das Wort Gottes selbst lesen. Noch ein Beispiel. Sie lehrten, dass das geschriebene Gesetz wie Wasser wäre. Das heißt, Gottes Wort ist wie Wasser. Aber das mündliche Gesetz, die Mischna, wie Wein. Und die Gemara, diese Abertausende von Gesetzen, von denen die Bibel überhaupt nichts weiß, wie gewürzter Wein wäre. Rabbi Judah, der Sohn von Tamai, sagt, ein Kind sollte im Alter von 5 Jahren die Bibel studieren, mit 10 die Mischna, mit 15 die Gemara. Das ist einfach eine so unglaubliche Arroganz. Das heißt, die Bibel ist etwa für 5-Jährige. Etwas für Kinder, die noch mit Milch ernährt werden. Aber die Mischna und die Gemara, sie sind die Worte der Weisen. Ja, auch wenn sie dir sagen sollten, dass deine rechte Hand die linke ist und die linke Hand dafür die rechte, muss das geglaubt werden. Das kommt direkt aus dem Talmud. Haben wir eine ähnliche Situation in anderen heutigen Organisationen? Der Jesuitenorden. Wird da nicht gesagt, wenn etwas schwarz ist und der General sagt, dass es weiß ist, dann muss man das glauben? Und auch wenn Gott ihnen einen Hund als General geben sollte, sollten sie nicht zögern, völlig zu gehorchen? Wir haben in unserer Welt heute genau die gleiche Situation, der sich Jesus gegenüber sah, als er auf dieser Erde wandelte. Nichts hat sich geändert. Das Wort der Kirchenhierarchien soll als Wort Gottes gelten, wobei es oft in einem offenen Gegensatz zu Wort Gottes steht. Eine weitere Sache, die sehr wichtig ist, und genau darum geht es im ganzen Hebräerbrief, ist der Vergleich zwischen Ritualismus und wahrer Anbetung. Es stimmt natürlich, dass das Alte Testament viele Rituale enthält. Sind jetzt diese Rituale falsch? Nein. Wenn diese Rituale richtig verstanden werden, werden sie zu einem umfassenden Verständnis des Erlösungsplanes führen. Doch wenn sie falsch angewandt werden, wenn also das Ritual zum Wesentlichen, dann hat man das Wesentliche ignoriert, zu dem das Ritual einen hinführen sollte. Wenn ein das Ritual zu den Lehren der Menschen bringt, dann hat man den Plan aus den Augen verloren. Darum ist der Hebräerbrief so wichtig, nicht nur für die Zeit, in der er geschrieben wurde. Das Geschriebene im Kontext der Zeit zu verstehen, in der es geschrieben wurde, das nennen wir Exegese. Aber wir können Typus und Antitypus nicht ignorieren. Denn wenn wir die Exegese noch die Typologie einfließen lassen, wird das, was für die Vergangenheit galt, für die Gegenwart relevant. So wurde das, was für vergangene Zeit geschrieben wurde, auch zu unserer Ermahnung geschrieben. Sehen wir uns ein großartiges Beispiel in der Bibel für den Gegensatz zwischen Ritualismus und wahrer Anbetung an. In Markus 7, Vers 9 steht, und er sprach zu ihnen, trefflich verwerft ihr das Gebot Gottes, um eure Überlieferung festzuhalten. Folklore, Tradition und Glaube kamen in Konflikt. Und worauf gründet sich unser Glaube? Gründet er sich auf ein Ritual? Basiert er auf einer Liturgie? Oder gründet er sich auf das Wesentliche? Die Bibel gibt als Beispiel die Begebenheit, als Jesus den Gelähmten am Teich Bethesda heilt. Ich weiß, dass wir das in einer anderen Serie schon besprochen haben, aber es ist so wichtig, besonders für die Zeit, in der wir heute leben. Jesus kommt also zu diesem Teich, findet dort diesen Gelähmten und sagt zu ihm, steh auf, Nimm deine Liegematte und geh umher. Womit mit jeder einzelnen Aufforderung diese Gesetze verletzte, die sich in den Schriften dieser jüdischen Weisen befanden. Diese drei Befehle durften von den Juden nicht am Sabbat ausgeführt werden. Nichts davon steht in der Bibel. Aber das glaubten sie. Im Buch Glaube und Werke lesen wir folgende Aussage. Erklärt deutlich und eindeutig, dass es nicht möglich ist, bezüglich unserer Stellung vor Gott oder seiner Gabe der Erlösung irgendetwas durch menschlichen Verdienst zu erreichen. Wenn jemand das Geschenk der Erlösung durch Glaube und Werke aufkaufen konnte, wäre der Schöpfer dem Geschöpf etwas schuldig. Hier besteht die Gefahr, dass Irrtum als Wahrheit akzeptiert wird. Wenn irgendein Mensch die Erlösung durch irgendeine Tat verdienen könnte, wäre er in derselben Lage wie der Katholik, der für seine Sünden Büße tut. Dann wäre die Erlösung wieder Teil einer Schuld und man könnte sie verdienen wie einen Lohn. Ich glaube nicht, dass man es prägnanter sagen könnte. Das ist die große Gefahr. Wenn das Ritual zum Mittel der eigenen Erlösung wird, wenn man durch das, was man tut, die Erlösung verdient, wie etwa eine Pilgerreise durchzuführen, wie etwa die Teilnahme an einer Messe, wie die Durchführung eines religiösen Rituals, wenn man an einen bestimmten Ort geht, um einen speziellen Segen zu erhalten, wie wir es in den meisten der großen Weltreligionen vorfinden. Sobald man diese Aufgabe erfüllt hat, hat man das, was einem zukommt, durch die eigenen Handlungen verdient. Aber in der Bibel gibt es keinen derartigen Weg. Und der Mensch liebt es, das Wesentliche der Wahrheit durch Ritualismus zu ersetzen. Schauen wir uns diese Geschichte nochmals an. Es war ein Sabbattag und Jesus ging zum Teich Bethesda, der 5 Säulenhallen hatte. Diese Geschichte ist auf die ganze Menschheit anwendbar. In diesen lag eine große Menge von Kranken, Blinden, Lahmen und Abgezehrten, welche auf die Bewegung des Wassers warteten. Ihr religiöses System hatte sie gelehrt, dass es etwas Spezielles gebe, was für die Heilung tun konnten, sowohl für die körperliche als auch für die geistige Heilung. Da gab es einen Teich, der wahrscheinlich thermale Aktivitäten aufwies. Und ab und an stiegen im Teich Blasen auf und die Tradition hatte sie gelehrt, dass das ein Engel war, der das Wasser bewegte. Man hat also tausende Menschen, die zu bestimmten Heilern und bestimmten Umständen strömen und oft ist damit Wasser verbunden, wie beispielsweise das Wasser von Lourdes. Und wenn man doch nur mit diesem Wasser in Berührung kommen könnte, dann würde etwas Wunderbares geschehen. Und die Menschen gründen ihren Glauben auf derartige Dinge. Wenn wir doch direkten Zugang zum Thron Gottes haben. Hier waren also diese Leute. Die Bibel beschreibt die Menschen als unfähig, blind, lahm und abgezehrt. Während sie darauf warten, dass diese Ereignisse stattfinden. Was für ein Gott ist das, der einen Menschen auswählt, der vielleicht stärker als die anderen ist und er es dadurch schafft, in dieses Wasser zu gelangen? Oder der vielleicht reicher als der Mensch nebendran ist und der sich das Flugticket leisten kann, um diesen Ort zu fliegen, um mit diesem Wasser in Berührung zu kommen? Was für ein Gott ist das? Ist das ein Gott, der sich der Schwächste und auch der Ärmste annimmt? So warten sie darauf, dass das Wasser sich bewegte und sie wurden geheilt. Das Problem war jedoch, dass nur die Stärksten dieses Unterfangen schafften. Es war aber ein gewisser Mann dort, das ist jetzt sehr allgemein, ein gewisser Mann war dort, der 38 Jahre mit seiner Krankheit behaftet war. Diese Zeitspanne von 38 Jahren ist ein Hinweis auf die Zeitdauer, wie die Juden zurück in die Wüste geschickt worden waren. Sie durchzogen die Wüste 2 Jahre lang, dann standen sie kurz vor dem Einzug nach Kanaan, als die Berichte der Kundschafter schlechte Nachrichten brachten. Anders gesagt, ein Bericht, der den Verheißungen Gottes widersprach. Und so wurden sie für 38 Jahre zurück in die Wüste geschickt, sodass sie insgesamt 40 Jahre in der Wüste umherzogen. Und während dieser Zeit waren sie im Grunde ohnmächtig, blind, lahm und abgezehrt. Und sie bewiesen das immer wieder. Das war also ein Hinweis auf die jüdische Nation. Versteckt in einer Geschichte, eine Allegorie, wenn man so will. 38 Jahre, die sich auf eine jüdische Nation bezog, die den Verheißungen Gottes nicht vertraute. Als Jesus diesen da liegen sah und erfuhr, dass er schon so lange Zeit in diesem Zustand war, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Was war dazu nötig? Musste er dafür in den Teich hineingelangen? Musste er die Rituale befolgen? Unterstützte Jesus ihre Traditionen? Ganz und gar nicht. Alles, was es brauchte, war der Blick im Glauben, der auf den Mann schaute, der vor ihm steht. Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen. Überträgt man das auf unsere moderne Zeit, gibt es da nicht viele Pastoren, die einen zu solchen Events einladen? Führen sie nicht große Shows auf? Rufen sie nicht Feuer vom Himmel herab? Und doch ist die Menschheit heute noch notleidender, als sie es jemals in der Geschichte gewesen war, die diesem Planeten zugestanden wurde. Ich denke, es ist schon so. Wenn wir versuchen, diese Rituale zu befolgen, dann können wir sagen: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser bewegt wird. Während ich aber selbst gehe, steigt ein anderer vor mir hinab. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm deine Liegematte und geh umher. Kehre diesen schwachen Traditionen, die doch nirgendwo hinführen, den Rücken zu, die sich auf ausgedachte Mutmaßungen und Aussagen von Menschen stützen, die praktisch null Verbindung mit dem Wort Gottes haben. Die sagen, dass es für Fünfjährige wäre. Wenn man intelligent werden möchte, sollte man auf das hören, was wir sagen. Im Vers 10 steht: Nun sprachen die Juden zu dem Geheilten: Es ist Sabbat, es ist dir nicht erlaubt, die Liegematte zu tragen. Das Gesetz der Menschen, die menschliche Tradition, wird also über das göttliche Gesetz gestellt. Vers 14: Danach findet ihr Jesus im Tempel und spricht zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr. Da hat man den ganzen Erlösungsplan in einem kurzen Satz. Du bist gesund geworden. Was hat ihn gesund gemacht? Ein Blick voller Glaube in die Augen desjenigen, der vor ihm stand. Dann diese Ermahnung: Sündige hinfort nicht mehr. Komm zurück in Einklang mit Gottes Gesetz, damit dir nicht etwas Schlimmes widerfährt. Da ging der Mensch hin und verkündete den Juden, dass es Jesus war, der ihn gesund gemacht hatte. Und deshalb verfolgten die Juden Jesus und suchten ihn zu töten, weil er dies am Sabbat getan hatte. Wenn nun der Typus auf den Antitypus passen soll, können wir dann ähnliche Geschehnisse für die Zeit erwarten, in der wir leben? Auf jeden Fall. Ich denke, es ist unvermeidlich, denn ich glaube, dass das Denken in unserer Zeit sich nicht von dem zur Jesuszeit unterscheidet. Sie werden also jene verfolgen, die auf Jesus und seine Verordnungen hinweisen. Sündige hinfort nicht mehr. Kehre zum Gesetz Gottes zurück. Und jene, die das Gesetz, einschließlich das Gesetz, das sich mit der Autorität befasst, nämlich den Sabbattag, hochhalten. Jesus aber antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke auch. Darum suchten die Juden nun noch mehr, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen eigenen Vater nannte, womit er sich selbst Gott gleich machte. Hier ist der springende Punkt. Meine Frage lautet: Was ist mit den großen Religionen der Welt? Halten Sie Jesus für den, der eins mit dem Vater Gott gleich ist? Ja oder nein? Die Antwort lautet, nein, absolut nicht. Hier kommt noch eine weitere Frage. Sogar in der großen Welt der Christenheit, in der ökumenischen Bewegung, die immer mehr und noch mehr der Menschheit umschließen möchte, wird Jesus da auf die Ebene all der Lehrer der anderen Weltreligionen heruntergestuft? Auf jeden Fall. Dem gleichen Problem, dem wir hier in der Bibel begegnen, stehen wir auch heute gegenüber. Und dieses Problem betrifft die Autorität des Sohnes. Und genau darüber wird es im Hebräerbrief gehen. Deshalb ist es so notwendig, dass wir ihn verstehen und verinnerlichen. Die Autorität des Sohnes ist die Überschrift, die die Übersetzer der King James Bibel hier hineinfügten. Johannes 5, Vers 19. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, sondern nur, was der Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Das ist unglaublich wichtig. Denn Jesus sagt eigentlich, dass er genau wie der Vater ist. Was immer der Vater tut, das tut er. Denn der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm noch größere Werke zeigen als diese, sodass ihr euch verwundert werdet. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Denn der Vater richtet niemanden, sondern alles Gericht hat er dem Sohn übergeben. Hier liegt der springende Punkt. Und deshalb mussten sie Jesus vernichten. Denn er hätte ihre Religion mit dem Wesentlichen verdrängt. Ihre Typen und Schatten, die sie mit ihren eigenen Gesetzen und Ritualen so eingehegt hatten, wäre von der wahren Religion mit wahrer Anbetung ersetzt worden. Vers 38 sagt, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, weil ihr dem nicht glaubt, den er gesandt hat. Ich möchte sagen, dass die Menschheit einen Punkt erreicht hat, an dem Jesus völlig ausgeschlossen wird, sogar in den Gerichtssälen. Und ich würde sogar gern noch weitergehen, sogar in kirchlichen Kreisen wird Jesus gerade durch gesellschaftliche Tugenden ersetzt, die von einer anderen Quelle diktiert werden. Wenn wir Jesus nicht zurück ins Zentrum stellen, und genau darum geht es im Hebräerbrief, dann haben wir den Zusammenhang verloren. Kapitel 5, Vers 39. Ihr forscht die Schriften, weil ihr meint, in ihnen das ewige Leben zu haben, und sie sind es, die von mir Zeugnis geben. Darum geht es. Wenn wir den Kern der Sache nicht finden, dann verlieren wir den Zusammenhang. Zusammen mit vielen, die unter der Führung blinder Leute über den Abgrund laufen, die denken, dass ihre Traditionen und Werte mehr Wert besitzen als die der Schrift. Und doch wollt ihr nicht zu mir kommen, um das Leben zu empfangen. Trifft das auch auf unsere gegenwärtige Zeit zu? Wie viele Menschen wollen in Jesus Christus die Lösung finden? Nein, sie wollen lieber eine Lösung in allen möglichen Gesetzgebungen finden, in welcher Form sie sich auch ausdenken wollen. Aber die Lösung liegt nicht dort. Wenn man nicht zu Christus kommt, hat man kein Leben. Ich nehme nicht Ehre von Menschen, aber bei euch habe ich erkannt, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich bin im Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht an. Wenn ein anderer in seinen eigenen Namen kommt, den werdet ihr annehmen. Das ist der springende Punkt und genau darum geht es im Hebräerbrief. Die Vorherrschaft des Sohnes, das Wesentliche all ihrer Schatten. Wie könnt ihr glauben, dass ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Sehen wir in der heutigen Welt nicht eine ähnliche Situation? Wo die kirchliche Welt beispielsweise Pilgerreisen nach Rom unternimmt, damit jeder Ehre vom anderen Menschen erhält, um sich gegenseitig auf die Schulter zu klopfen und um über Themen zu sprechen, die sich auf die sogenannte Soziallehre stützen? Wobei uns doch die Bibel sagt, was die Lösung für Probleme der Welt wäre. Denkt nicht, dass ich euch bei dem Vater angeklagt werde. Das ist einer, der euch anklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Sie hatten eine Form der Gottlosigkeit, sie behaupten, an die Schrift zu glauben. Sie behaupten, sie würden glauben, was Mose sagt. Aber das wurde von ihnen ritualisiert. Denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben. Denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Die Menschheit steht exakt wieder an diesem Punkt. Und deshalb ist es so wichtig, dass jeder Christ sich die Zeit nimmt, um das Wort Gottes unter Gebet zu studieren und es selbst zu verinnerlichen. Denn die Leiter dieser Welt, die großen Geistlichen dieser Welt, egal wie schön die Gebetsriemen und Gewänder, die sie tragen, sein mögen, werden uns nicht durch die Zeit durchhelfen können, auf die wir zusteuern. Wenn sie aber seinen Schriften nicht glauben, wie werden sie meinen Worten glauben? Nun, worum geht es im Hebräerbrief? Ich habe versucht, das einmal schriftlich zusammenzufassen. Ich glaube, dass der Hebräerbrief das Alte und Neue Testament zu einem harmonischen Evangelium verknüpft. In eine wunderschöne Geschichte der Erlösung. Er erzählt eine so außergewöhnliche Geschichte, dass sie ein Studium für alle Ewigkeit sein wird. Das Lehrbuch des Universums, das nie wieder mit Füßen getreten oder von den Launen der Menschen und Dämonen entstellt wird. Es ist der Ausleger dieses Buch, das Wesentliche und seinen Schatten, die für immer den Aberglauben und Äußerlichkeiten bei religiösen Fragen vertreiben soll. Ein Baum wirft einen Schatten, aber wir können nur auf den Baum klettern und nicht auf den Schatten. Das ist ziemlich eindeutig. Der Schatten sagt uns etwas über den Baum, aber nur das Wesentliche kann unser Gewicht tragen. Der Brief eines Geliebten ist schön und wir können ihn immer wieder lesen, um den Urheber so nahe wie möglich zu kommen, aber er kann nie die Umarmung des geliebten Menschen ersetzen. Der Brief kann Trost und Hoffnung spenden, aber die Umarmung bringt Ruhe. So sollten wir die Bibel lesen. So sollten wir unterscheiden, was Schatten und was das Wesentliche ist. Und mach das Wesentliche nicht wieder zu einem Schatten. Der Hebräerbrief spricht von einem Liebesbrief Gottes an die Menschheit, von einer Verheißung des Wesentlichen in Schatten eingehüllt. Er ließ einen kurzen Blick des himmlischen Lichts erhaschen, aber die Menschen liebten Schatten und Dunkelheit mehr als das Licht. Die Bibel sagt uns in Lukas 1, Vers 79, dass er kam, um zu leuchten denen, die in Finsternis und Todesschatten sitzen, um zu lenken unsere Füße auf den Weg des Friedens. In Johannes 1, Vers 4 steht, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht des Menschen. Und das Licht leuchtete in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht begriffen. Ist es nicht traurig, dass wir uns genau die gleiche Situation in unserer heutigen Welt vorfinden? Es herrscht so viel Finsternis in der Welt und sie verweigern sich dem Licht. Sie haben den Typus und das wirklich Wesentliche zu einer mythologischen Geschichte geändert. Und sie fegten die Wahrheit einfach beiseite, so wie sie in diesem Buch niedergeschrieben wurde. Welche Denkrichtung Ihnen dazu auch immer einfiel, ob jetzt Evolution oder höhere Kritik, was immer es sein mag, alles ist dazu gedacht, die Wahrhaftigkeit dieses Buches zu zerstören. Die Menschen lieben die Finsternis. Sie schwelgen darin, sie lehren sie an unseren Universitäten. Johannes 3, Vers 19. Darin aber besteht das Gericht, dass das Licht in die Welt gekommen ist und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht. Denn ihre Werke waren böse. In genau dieser Situation befinden wir uns. Und deshalb ist der Hebräerbrief von so überragender Wichtigkeit. Gehen wir in der Zeit zu den Juden zurück. Verkünden sie sogar das Folgende. Einer aber von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr hoher Priester war, sprach zu ihnen: Ihr kennt überhaupt nichts und ihr bedenkt nicht, dass er für uns besser ist, dass ein Mensch für das Volk stirbt, als dass das ganze Volk zugrunde geht. Unsere Traditionen sind so wichtig. Unsere Liturgien sind so wichtig. Wenn wir jetzt das Wesentliche annehmen würden, dann würde unser ganzes religiöses System entfernt werden. Es ist besser, das Wesentliche zu opfern. Es ist besser, Christus zu opfern, als unseren Einfluss und unsere Rituale zu verlieren. Und die Verehrung der Leute, die den Boden anbeten, über den wir gehen. Lukas 11, Vers 35 lautet: So habe nun Acht, dass das Licht in dir nicht Finsternis ist. Und Johannes 8, Vers 12: Nun redet Jesus wieder zu ihnen und spricht: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Ich bin als ein Licht in die Welt gekommen, heißt es in Johannes 12, Vers 46, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Das ist die Lösung für die Menschheit. Das ist die Geschichte der Bibel. Davon legt sie Zeugnis ab. Und die Menschen haben sie für eine Schale voller Asche eingetauscht. Ich möchte diese Einführung in den Hebräerbrief mit diesem Statement beenden. Als die religiösen Führer weiter am Schatten festhielten und das Wesentliche verweigerten, wurden sie in tiefe Finsternis gestürzt. Und genau das Gleiche gilt für heute. Als Paulus das Licht verstand, das ihn blendete, erklärte er: Denkt dran, dass er sich genauso in der Finsternis befand. Er war ein Mitglied des Sanhedrin. Er erzählt es in Apostelgeschichte 26, Vers 15. Er sagte: Wer bist du, Herr? Lass uns hier eine Sekunde innehalten. Die ganze Schrift zeugt von Jesus Christus. Und dieser gelehrte Mann, einer der gelehrtesten aus ihrem Kreis, fragt: Wer bist du, Herr? Er begriff überhaupt nicht, was das Wesentliche war, worauf der Schatten hinwies. Er war so sehr vom Schatten durchdrängt, dass er nie das Wesentliche erkannte. Und als er das blendende Licht sah, musste er antworten: Wer bist du, Herr? Er aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Aber steh auf und stelle dich auf deine Füße, denn dazu bin ich dir erschienen, um dich zum Diener und Zeugen zu bestimmen für das, was du gesehen hast und für das, worin ich mich dir noch offenbaren werde. Und ich will dich erretten von dem Volk und den Heiden, unter die ich dich jetzt sende. Warum? Um ihnen die Augen zu öffnen, damit sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Herrschaft des Satans zu Gott, damit sie Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an mich geheiligt sind. Ab diesem Moment war das Herzanliegen von Paulus. Er musste das jenen verkünden, die sich in der Finsternis befanden, damit sie sich dem Licht zuwandten. Meint ihr, dass dieses Licht, das aus diesen Meisterverfolgern schien, dem Teufel sehr gefiel? Ich glaube nicht. Meint ihr, dass dem Teufel das Licht gefällt, das durch Paulus Schriften in der Bibel hervorleuchtet? Meint ihr, dass es diesen dämonischen Mächten gefällt, dass das Licht aus diesen Seiten hervorleuchtet? Oder wird er nicht jede Anstrengung unternehmen, das Wort Gottes zu kompromittieren? Alles daran setzen, das Wort zu verdrehen und ihm mit Gewalt seine ursprüngliche Bedeutung zu entreißen? Ich denke ja. Was ist also die Lösung? Wenn man das Licht annimmt, dann kann man Vergebung der Sünden empfangen und ein Erbteil unter denen, die durch den Glauben an Jesus Christus geheiligt sind. Und wer ist das Licht? Jesus ist das Licht. Wenn wir uns ihm zuwenden, dann haben wir das Licht. Meine Frage dazu ist, wer ist besser dazu geeignet, den Hebräerbrief niederzuschreiben, als derjenige, der die Spuren dieses Lichts als ständige Erinnerung seiner Torheit in seinem Fleisch trug? Er trug dieses Zeichen in sich, dieses Dorn in seinem Fleisch. Und dreimal bat er Gott, ihn zu entfernen. Und er erhielt die Antwort, lass dir an meiner Gnade genügen. Du brauchst die Erinnerung an die Finsternis, in der du einmal gelebt hast, um das Licht zu schätzen, in dem du jetzt wandelst. So gibt uns Gott manchmal Dornen in unser Fleisch, damit wir ständig daran erinnert werden, auf das Licht fokussiert zu bleiben, um zu verhindern, dass wir wieder in den Schatten abgleiten. In seiner Torheit und im Streben, sich an den Schatten zu klammern und das Wesentliche zu verfolgen. Er verfolgte Christus in Form seines Volkes. Sobald er das Licht verstand, konnte er dieses Licht den Menschen bringen. Und er schrieb es nieder. Wie schade, dass Petrus schreiben musste, dass Menschen die Schriften von Paulus verdrehen. Lass mich noch ein wenig über die Strukturen im Hebräerbrief sprechen. Wir werden darüber studieren, was der Hebräerbrief tatsächlich sagt und was es für unsere Zeit bedeutet. Wir könnten eine literarische Bewertung des Hebräerbriefs vornehmen. Wir könnten seine Form sehr detailliert studieren und Jahre mit Studium über den Hebräerbrief zubringen. Aber für unsere heutige Zeit müssen wir uns auf das Wichtigste konzentrieren. Also werde ich ein wenig über den Aufbau sprechen und im Verlauf einige Beispiele dazu geben. Und diese Instrumente sind so nützlich, wenn wir sie nutzen, um unser Denken über das zu erhellen, was der Hebräerbrief aussagt, dann ist das gut. Eines dieser Instrumente sind die chiastischen Strukturen im Hebräerbrief. Nun, hier ist ein Zitat eines Gelehrten. In seinem Buch Gnomen Novi Testamenti aus dem Jahr 1742 erwähnte der deutsche Gelehrte Johann Albert Bengel, dass im Hebräerbrief chiastische Strukturen vorhanden sind. Er bemerkt in seiner Einführung zum Hebräerbrief Folgendes. In diesem Brief ist der Chiasmus so verbreitet, dass die Beachtung dieser Struktur allein schon sehr viel zur Erklärung des Briefes beiträgt. Nun, Chiasmus ist ein bestimmter literarischer Stil, der einen Gedanken hervorhebt und ihn in eine zentrale Position setzt. Das ganze Buch ist in Chiasmen strukturiert. Es gibt uns also eine Struktur, die uns sagt, was die Kernaussage, was das Wichtigste ist, das Paulus versucht, den Lesern zu vermitteln. Dann gibt es Chiasmen innerhalb anderer Chiasmen. Jedes Kapitel enthält Chiasmen. Das ganze Buch ist eine chiastische Struktur. Und es knüpft auch noch andere Verbindungen. Wir könnten alleine darüber ein Studium machen. Ich habe hier noch zwei Quellen angefügt, worin einige dieser chiastischen Strukturen besprochen werden. Meist stammt es aus Dissertationen, die von heutigen Gelehrten an Hochschulen verfasst wurden. Dort kann man nachlesen und einige der chiastischen Strukturen betrachten. Doch natürlich gibt es noch ganz viele andere, die bei diesen Arbeiten nicht einmal erwähnt werden. Aber für all jene, die sich noch etwas eingehender mit chiastischer Struktur befassen wollen, sind sie hilfreich. Wenn wir also den Hebräerbrief Kapitel für Kapitel durchgehen, werde ich in jedem Kapitel eine chiastische Struktur herausgreifen. Aber ich möchte mich wirklich auf das Wichtigste konzentrieren. Nun, wenn man geschichtlich zu der Zeit zurückgeht, als Paulus dieses Werk verfasste. Und man sich überlegt, dass er versuchte, seinen Mitbürgern, den Hebräern, zu erklären, was das Wesentliche ihrer Schatten war. Und auch warum es so wichtig war, das Wesentliche anzunehmen, damit sie nicht in der Finsternis der Schatten wandeln. Was machten sie mit Jesus? Sie kreuzigten ihn. Es ist ganz erstaunlich, dass sie ihn ergriffen und kreuzigten bei dem Beispiel, das er gab und mit dem Leben, das er führte. Aber das ist die Weise der Menschheit. Möge Gott uns davor bewahren, in den Schatten zu verweilen, wenn wir doch das Wesentliche annehmen könnten. Lass uns beten. Himmlischer Vater, da wir uns jetzt mit einem Studium des Hebräerbriefs beschäftigen wollen, gib uns doch bitte Einsicht, dass wir nicht in den Schatten wandeln, sondern die Substanz ergreifen mögen. In Jesu Namen. Amen.